Hat die Ukraine hier einen zentralen Nerv der russischen Wirtschaft getroffen?
Und da natürlich, da kommen meistens auch die Leute mit sehr guten Verbindungen zum Kreml in den Genuss von diesen Deals und müssen meistens auch nicht sehr viel dafür zahlen.
Der Staat macht sich hier aus dem Staub oder zumindest versucht es.
Jetzt kommt man 30 Jahre später darauf.
Das, was jetzt passiert, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen.
Im Juni ist die Benzinproduktion in Russland um 22% zurückgegangen.
Gestern gerade mit Bekannten in Russland telefoniert, die sagen, in Moskau gibt es keine Warteschlangen mehr beim Tanken.
Sie möchten eigentlich mehr Erfolge auf dem Schlachtfeld sehen. Ja? Und das könnte eigentlich die russische Regierung dazu veranlassen, die Lage zu eskalieren.
Was würden Sie sagen?
Neue Richtung Null würde ich sagen.
Richtung Null?
Wahrscheinlich Richtung Null, ja.
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassili Astrov.
Brennende Logistiklager, brennende Raffinerien und Dutzende andere Probleme. Was zieht die russische Wirtschaft nun so nach unten? Willkommen, meine Damen und Herren, im Russland-Podcast der Presse. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassili Astrov, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir sind heute zu zweit, also in unserer Urbesetzung, und haben bedingt durch den urlaubsreichen Sommer keinen Spezialgast eingeladen. Wir nehmen den Podcast am Montag, den 27. Juli 2026 auf. Und wir wollen uns heute zu zweit, wenig abgelenkt von politischen Themen und militärischen Aspekten, auf den Zustand der russischen Wirtschaft mitten im Sommer 2026 konzentrieren. Und wir haben genug zu besprechen. Kurz zu den Ereignissen seit unserer letzten Podcast-Folge vor 2 Wochen. Da ist zum einen, dass die Ukraine massive Drohnenangriffe gegen Logistiklager russischer Online-Händler geflogen ist. Da ist zum anderen, dass die EU ein neues Sanktionspaket verabschiedet hat, nämlich das 21. inzwischen. Vergangenen Freitag dann hat die russische Zentralbank den Leitzins leicht gesenkt, aber bleibt mit 14% immer noch hoch. Auch das werden wir heute noch besprechen. Und was auch aufgefallen ist, am Wochenende hat der Präsident Kasachstans, nämlich Herr Tokajew, Putin zu einem Stopp der Kämpfe in der Ukraine aufgefordert. Er hat gesagt, er solle die Kämpfe einfrieren. Aber es gibt eine Möglichkeit, das alles einzufrieren, hat er wörtlich gesagt. Denn wie man rauskommt aus der Situation, weiß im Moment niemand. Also bleibt einfrieren das Einzige. Es sei eine Schande, junge Menschen sterben, all das muss gestoppt werden. Zitat Ende von Herrn Tokajew. Wohlgemerkt, Kasachstan ein Verbündeter Russlands, wobei gleichzeitig mit einer gewissen Distanz sehr wohl die merkbar ist. Also man kann nicht sagen, dass sie den Ukraine-Krieg jemals unterstützt haben, aber sie haben hier eher eine neutralere Position eingenommen. Herr Astrov, beginnen wir bei den Angriffen auf die Logistiklager des russischen E-Commerce-Handels. Sie sind ja das neue Ziel der Ukraine, speziell in der vergangenen Woche gewesen. Zuvor waren es hauptsächlich die Raffinerien, jetzt sehr gezielt die Lager des Online-Händlers Wildberries. Hier muss man sagen, Wildberries zur Vorinformation ist so etwas wie das russische Amazon oder Alibaba, das chinesische Alibaba. Es steht für etwa 10% des russischen Einzelhandelumsatzes plus minus. Inzwischen sind ganze 700.000 Quadratmeter der landesweiten Lagerfläche dieses Konzerns außer Betrieb. Das ist in etwa ein Siebtel der ganzen Lagerfläche, die Wildberries hat. Knapp 10 solcher Lager wurden angegriffen, landesweit in mehreren Städten. Ich frage Sie ganz einfach, hat die Ukraine hier einen zentralen Nerv der russischen Wirtschaft getroffen?
Naja, natürlich. Also Wildberries ist einer von zwei führenden E-Commerce-Unternehmen in Russland. Also der andere, circa gleich groß, ist der Ozon. Ja, das sind die zwei führenden Online-Händler. Und es gibt Dutzende von Tausenden Unternehmen, die über diesen Weg ihre Waren verkaufen. Ja. Es gibt insgesamt, soweit ich weiß, circa 25 große Lager von Wildberries in Russland. Ja. Und 10 davon wurden getroffen. Vor allem, also eigentlich ausschließlich im europäischen Teil, bei Moskau, bei St. Petersburg, auch im Süden, im Nordkaukasus und auch in Simferopol. Ja. Es gab auch ein paar...
Auf der Krim, ja.
Der Krim, genau. Es gab auch ein paar Versuche anzugreifen, die daneben gegangen sind, zum Beispiel in Kasan oder in Voronezh oder in Jekaterinburg. Ich glaube, es ist eine große Frage jetzt, welche Auswirkungen das haben wird. Ja, weil die Wildberries hat ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut, dass sie die Waren relativ günstig anbieten konnten. Dadurch, dass es ein riesiges Unternehmen ist, also so eine riesige Logistik, ein riesiges Logistiknetz, also konnten sie diese sogenannten Economies of Scale, also Skalenmaßstäbe, ausnutzen und dementsprechend auch die Waren relativ günstig liefern und auch vor allem schnell. Ja, wenn die einzelnen Unternehmen das alleine machen würden, also ohne Wildberries, dann würde es länger dauern und wahrscheinlich wäre das im Endeffekt auch teurer. Ja, deswegen haben sie auch so viele Zulieferanten. Jetzt ist die Frage natürlich, was passiert, weil diese Zentralisierung, die praktisch die große Stärke und der große Vorteil von Wildberries bislang war, ist gleichzeitig auch ein Nachteil oder eine Quelle von Verletzlichkeit aufgrund der Anfälligkeit für die Drohnenangriffe. Ja, weil die sind ganz, ganz bequeme Ziele, dadurch, dass sie so groß sind, also diese Lagerstätten, und dadurch, dass sie so gut brennen. Ja, und schnell brennen. Und jetzt ist die Frage, wie wird sich das Verhalten der einzelnen Unternehmen ändern aufgrund dieser letzten Vorkommnisse. Ja. Werden sie sich von Wildberries und meinetwegen von anderen E-Commerce-Unternehmen abwenden oder nicht? Ja. Wenn viele russische Unternehmen sich von Wildberries oder von anderen Internetplattformen abwenden, dann würde es höhere Preise bedeuten, ja, weil die höheren Kosten müssten dann die Unternehmen im Endeffekt auf die Konsumenten überwälzen. Ja. Auf die Abnehmer überwälzen, das wären praktisch volkswirtschaftliche Verluste. Ja. Und momentan, aber das sind so eher die langfristigeren Folgen, und momentan streitet man vor allem über die Versicherungsfragen. Ja. Wie viel davon wurde versichert? Ich kenne keine Zahl, ich habe auch keine Schätzung gesehen. Offenbar war vieles gar nicht versichert, weil es sehr teuer ist, die Lagerstätten zu versichern. Das, was versichert war, da gibt es eine Klausel, also die Wildberries hat eine Klausel durchgesetzt, eigentlich vor kurzem, dass höhere Gewalt ausgeschlossen ist. Ja, und natürlich die Drohnenangriffe werden als höhere Gewalt gewertet. Ja. Trotzdem hat die Leitung von Wildberries hat sich bereit erklärt, einen Teil von den Schäden zu kompensieren, also einen Teil von Schäden an die Unternehmen, an die betroffenen Unternehmen zu kompensieren, aber das ist eben nur ein Teil. Ja. Und es wird dann natürlich auch gestritten zwischen den Versicherungsunternehmen und auch den Rückversicherern und so weiter und so weiter. Also auf jeden Fall ist es ganz klar, dass wenn wirklich diese Gefahr von weiteren Drohnenangriffen als realistisch eingeschätzt wird, dann natürlich wird sich das auch in den Versicherungskosten niederschlagen, beziehungsweise es kann auch sein, dass solche Risiken gar nicht versichert werden können, aufgrund dessen, dass es einfach nicht geht.
Ich habe gesehen, dass der staatliche Rückversicherer RNBK, der offenbar der dominante Rückversicherer ist, jetzt die privaten Versicherungen auflaufen lässt und tatsächlich aus einer gewissen Vereinbarung aussteigt, weil er sagt, alles wurde uns immer zugeschoben, der Staat macht sich hier aus dem Staub oder zumindest versucht es und will natürlich ein Risikosharing hinkriegen, dass die Privaten hier mehr einspringen. Und die E-Commerce-Unternehmen haben sich bereits an die Regierung gewendet, dass man einen Mechanismus ausarbeitet, wie man die Versicherungen da künftig gestalten sollte. Und es dreht sich alles ja natürlich auch um die Frage, sind Drohnenangriffe höhere Gewalt, wie Sie gesagt haben? Ist es Terrorismus und Terrorismusklausel und so weiter? Ich glaube, da geht es juristisch jetzt richtig los. Deswegen an Sie auch die Frage angeschnitten haben Sie es, dass die einerseits die Dutzendtausenden, wenn nicht Hunderttausenden Zulieferer jetzt dieses Problem haben und andererseits der Versicherungssektor, beginnt hier ein gewisser Teufelskreis, weil das, was wir sehen, Sie haben gesagt selber, die brennen natürlich sehr leicht und lichterloh, das ist der spektakuläre Aspekt des Ganzen und natürlich für die Ukraine ein großer Erfolg, wenn man sagen kann, man trifft sehr gezielt und hier einen Nerv. Aber das sind ja noch die, jetzt gehen die Folgeerscheinungen richtig los. Also ist hier jetzt schon möglicherweise ein Teufelskreis in Gang gesetzt, mit dem man in Russland so ja gar nicht gerechnet hat, offenbar.
Ich glaube, aus heutiger Sicht ist es schwer zu beurteilen, was es, glaube, entscheidend ist, ob die Ukraine weiterhin diesen Weg gehen wird und auch weiterhin zum Beispiel die Lagerstätten von E-Commerce-Unternehmen, von russischen E-Commerce-Unternehmen angreifen wird, auch von anderen vielleicht, also nicht nur von Wildberries. Also je länger die Ukraine diese Angriffe auf diesen Sektor durchführt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es zu einer massiven Restrukturierung dieses Sektors kommt, ja, desto mehr russische Unternehmen werden ihre Waren nicht über diese E-Commerce-Unternehmen verkaufen, ja, eben mit den Folgen, die ich bereits skizziert habe, ja, also höhere Kosten, längere Lieferzeiten und ja, die Versicherungen, ja, Es ist auch die Frage, ja, es wird auf jeden Fall zu massiv höheren Versicherungskosten kommen.
Ich habe vorhin schon gesagt, die Logistikzentren sind das neue Ziel der Ukraine. Das vorherige Ziel waren ja die Raffinerien, wo auch die 10 größten Raffinerien des Landes getroffen wurden und zum Teil außer Betrieb genommen werden mussten mit großen Schäden. Zum Teil aber offenbar schon wieder repariert sind, hängt ja davon ab, wie sehr sie und wo sie beschädigt waren. Jetzt sagt der russische Vizepremierminister Alexander Novak, dass hier bereits eine Normalisierung oder eine Stabilisierung eingetreten sei. Das sagen auch durchaus unabhängige Beobachter inzwischen auch. Ich habe gestern gerade mit Bekannten in Russland telefoniert, die sagen, in Moskau gibt es keine Warteschlangen mehr beim Tanken. Die waren zuvor auch da. Allerdings am Land würden sie nach wie vor bestehen, sofern es überhaupt Treibstoff an den Tankstellen gibt oder man ihn anderweitig organisieren muss zu weitaus höheren Preisen. Allerdings, auch in Moskau seien die Preise gleich hoch geblieben. Die Preise sind nicht zurückgegangen, aber die Warteschlangen sind weg. Wie relevant ist diese Treibstoffkrise noch, die, sagen wir, in der zweiten Junihälfte und in der ersten Julihälfte dominant war und tatsächlich große Sorgen, auch was die Inflations also den Antrieb der Inflation betroffen hat. Wie relevant ist sie noch Ihres Erachtens?
Also es gab wirklich relativ viele Meldungen, dass die Lage sich etwas entspannt hat. Ursprünglich haben ja viele Regionen so Beschränkungen eingeführt, also viele russische Provinzen haben Höchstmengen an Benzin und Diesel eingeführt, die an eine Person verkauft werden durften. Also diese Beschränkungen wurden gelockert in vielen Regionen, aber die gibt es noch. Ja. Das heißt, Entschärfung ja, Beseitigung nein. Also man muss auch bedenken, es gibt jetzt offizielle Zahlen vom russischen Statistischen Amt. Im Juni ist die Benzinproduktion in Russland um 22% zurückgegangen auf Jahresbasis. Ja, und das ist mehr oder weniger im Einklang mit den früheren Einschätzungen von unabhängigen Beobachtern. Ja, also sie gingen davon aus, dass der Rückgang so circa 25% oder so war. Das ist natürlich nicht wenig. Also wenn man bedenkt, dass vor allem Benzin, der in Russland produziert wird, war vor allem für den heimischen Markt bestimmt, anders als Diesel. Ja, beim Diesel wurde die Hälfte oder knapp die Hälfte exportiert. Beim Benzin war das vor allem die heimische Nachfrage. Ja, das heißt, da mussten die Russen auch mehr Benzin aus anderen Ländern importieren, vor allem aus Weißrussland und Indien, soweit ich weiß. Ja. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, diese Krise zumindest teilweise zu entschärfen.
Die Zentralbank gibt ja keine Entwarnung, was die Inflation betrifft, denn sie hat gesagt, die Inflationserwartung, die misst sie auch mittels Umfragen jedes Monat und die ist wieder gestiegen auf 14,7%. Und für das Gesamtjahr wird auch eine höhere Inflation erwartet. Die tatsächliche Inflation, oder zumindest wie sie das Statistikamt misst, erwartet für das Jahr 6-7%. Also das ist die eine Seite. Es geht zwar die Brisanz jetzt bei den Treibstoffpreisen zurück, aber gleichzeitig die Inflationserwartung ist höher geworden. Jetzt ist es so, die Wirtschaft bremst ab, das wissen wir. Im ersten Quartal waren es überhaupt war es ein Rückgang von 0,2% und die Erwartungen für das Gesamtjahr, was das Wachstum betrifft, haben ja Sie selbst mit Ihrem Institut die Erwartung für dieses Jahr runtergeschraubt, sodass Sie nur mehr von 0,6% Wachstum für das Gesamtjahr ausgehen und im Vorjahr waren es auch nur 1%. Also es ist quasi Stagnation in Russland, das ist ein Faktum. Jetzt wissen wir auch, dass ein großer Streit besteht zwischen der Zentralbank, weil der Leitzins ja nach wie vor sehr hoch ist, bei 14%. Vergangenen Freitag wurde er leicht gesenkt. Putin hat selber gesagt, es wäre logisch, mehr oder weniger, glaube ich, so hat er es formuliert, dass man ihn weiter senkt. Es schaut ein bisschen danach aus, dass ihm entgegengekommen ist mit diesem Viertelprozentpunkt von 14,25 auf 14%. Macht das Kraut nicht fett, würde ich sagen, nicht? Und niemand geringer als der Sberbank-Chef der größten Bank Russlands, German Gref, hat gesagt vor kurzem, die Wirtschaft war früher überhitzt, aber momentan ist sie unterkühlt. Beri Achladilas hat er gesagt, sie ist unterkühlt. Und was er noch dazu gesagt hat, ist, lange kann das in dieser Form nicht leben oder nicht funktionieren. Man hat das Gefühl, es ist alles aus dem Lot gekommen, so wie sie es mir darstellt. Und man weiß nicht recht, wie man die Situation stabilisieren sollte. Haben Sie einen ähnlichen Eindruck, dass da einfach vieles nicht mehr rund läuft?
Es läuft einiges nicht rund. Allerdings würde ich die heutige Situation nicht als eine akute Krise bezeichnen. Ja, weil eine akute Krise, das meistens, wir reden über also ein Inflationssprung, Währungsabwertung, einen zweistelligen oder meinetwegen so einen großen BIP-Rückgang und so weiter, das sehen wir alles nicht. Das ist eher eine, wirklich, wie Sie richtig gesagt haben, eine Stagnation. Ja. Übrigens, vielleicht heute würde ich meine Prognose für das ganze Jahr noch niedriger setzen. Ja. Also diese Prognose, die wir gemacht haben, 0,6% für dieses Jahr, ist circa einen Monat alt. Ja. Das war also heute vielleicht würde ich das noch weniger. Also
was wahrscheinlich würden Sie sagen?
Richtung Null würde ich wahrscheinlich.
Richtung Null?
Wahrscheinlich Richtung oh. Null, ja. Aber, ja. Mhm. Aber mal sehen, ja, mal sehen. So oder so ist es eine Stagnation. Das ist überhaupt kein Zweifel. Was ich vielleicht sagen möchte zu dieser letzten Zinsentscheidung. Die Zentralbank hat wieder die meisten Analysten überrascht, muss ich schon sagen, weil sehr viele sind davon ausgegangen, dass die Zentralbank den Leitzins überhaupt nicht senkt. Ja, dadurch, dass aufgrund der Treibstoffkrise, aufgrund dessen, dass die Benzinpreise angestiegen sind, aufgrund dessen, dass die Inflationserwartungen angestiegen sind, haben sehr viele Marktbeobachter erwartet oder damit gerechnet, dass die Zentralbank den Leitzins überhaupt nicht senkt. Diese leichte Senkung hat die Zentralbank damit begründet, dass, also sie haben gesagt, ja, wir haben eine Treibstoffkrise und wir haben einen, also natürlich die Preise für Treibstoffe sind gestiegen, aber wir sehen das als eine einmalige Entwicklung. Ja. Das heißt, im Basisszenario rechnen Sie nicht damit, dass dieser Anstieg der Treibstoff, also dass der Preisanstieg für die Treibstoffe sich wirklich in der Wirtschaft als Ganzes widerspiegeln wird. Ja. Auch wenn Sie Ihre Inflationsprognose leicht nach oben revidiert haben. Trotzdem, man muss sagen, dass auch nach dieser Zinssenkung, Leitzinssenkung, sind die Realzinsen sehr hoch. Und da würde ich dem Herrn Gref recht geben. Ja, mit oder ohne Krieg, wie lange kann ein Land überleben mit Zinsen mit Realzinsen von 8%? Also man muss bedenken, zum Beispiel im Euroraum, wir reden jetzt über so null oder vielleicht sogar leicht negativ zum Beispiel, ja. Und trotzdem sehen wir, das ist auch eine mehr oder weniger eine Stagnation. Ja. In Russland haben wir auch eine Stagnation, aber mit einem Leitzins von, also realen Leitzins von 8%. Ja. Das heißt, eigentlich ist es überraschend, wie resilient die Wirtschaft ist gegenüber diesen extrem harten geldpolitischen Bedingungen. Ja. Und natürlich, das ist nicht der einzige Grund, warum es der russischen Wirtschaft momentan schlecht geht. Das ist ganz klar, wir werden noch darüber sprechen. Aber diese extrem straffe, extrem restriktive Geldpolitik ist doch wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe.
Ich kann mich erinnern, ich glaube, in den letzten 2 Jahren schon, gerade von Ihnen wird der Leitzins als mehr oder weniger das Hauptübel genannt, schon neben mehreren anderen, aber also fast das Hauptübel, würde ich sagen. Ne? Ich hätte ganz gern noch ein paar andere Faktoren herausgefiltert, die Wirtschaft im Moment nach unten ziehen oder zumindest nicht mehr wachsen lassen. Von unterschiedlichen Experten wird beispielsweise auf die neuen Steuern hingewiesen, auf die diversen Steuererhöhungen, die es gab. Der Staat braucht Geld. Wir wissen, dass er ein Budgetdefizit hat und das virulenter ist, als man es für das ganze Jahr veranschlagt hatte. Und jetzt muss er natürlich zu neuen Einnahmequellen greifen und er greift bei den Unternehmen und natürlich auch über die Mehrwertsteuer bei den Konsumenten zu. Wie sehr bremst das ab? Weil im Grunde genommen finanziert er jetzt ja auch zunehmend den Krieg über diese Zusatzsteuern.
Also man darf nicht vergessen, dass das russische Steuersystem nach wie vor zu einem wesentlichen Teil auf Energiebesteuerung beruht. Ja? Nicht mehr so stark wie vor dem Krieg, aber trotzdem, man darf nicht vergessen, ein Viertel der Steuereinnahmen kommen aus dem Energiesektor. Und das ist natürlich eine gewisse Entlastung für die restliche Wirtschaft, das muss ich schon sagen. Ja? Auch wenn Sie haben richtig gesagt, ja, die Steuern wurden zuletzt angehoben. Es wurde zum Beispiel die Mehrwertsteuer, also die allgemeine, die generelle Mehrwertsteuer, wurde angehoben von 20% auf 22% seit Jänner 26. Auch die Einkommenssteuer, die wurde progressiver gestaltet, ja, wodurch vor allem so die reicheren Einkommensschichten betroffen wurden. Auch die Körperschaftssteuer wurde angehoben. Trotzdem, im internationalen Vergleich sind diese Steuersätze nicht sonderlich hoch. Also diese 22% Mehrwertsteuer, das ist mehr oder weniger im Durchschnitt, glaube ich.
Es gibt Länder, die höher.
Auf jeden Fall.
Weit höher, ja.
Es gibt Länder. Noch gravierender ist es bei der Einkommenssteuer. Also eigentlich die russische Einkommen. Also überhaupt der Steuersatz, den die meisten Russen zahlen, also die nicht besonders reich sind und nicht besonders viel verdienen, sie zahlen nach wie vor 13%.
13 wohlgemerkt, nicht? Vorher haben alle 13 bezahlt, nicht?
Ja, jetzt.
Da war die Flattex, nicht?
Genau,
lange Jahre.
Genau. Also 13% ist natürlich nicht viel, ja. Also aus österreichischer Sicht zumindest, ja. Überhaupt aus europäischer Sicht, ja. Das kann man dadurch erklären, dass doch einen relativ großen Teil von den Gesamteinnahmen bekommt der Staat vom Energiesektor. Ja, das ist eigentlich eine Cash Cow, wie man das so sagen kann, nach wie vor. Nicht mehr so wie früher, aber trotzdem, also nach wie vor eine Cash Cow für den russischen Staat. Ich glaube, die Besteuerung an sich ist vielleicht nicht der Hauptfaktor für die auch zum Beispiel für die mangelnde Bereitschaft der Unternehmen zu investieren, ja, oder für das doch ziemlich schlechte Investitionsklima. Es gibt andere Faktoren, wie zum Beispiel die sogenannten institutionellen Schwächen, wie zum Beispiel die unzureichende Rechtssicherheit, die Umverteilung und der Aktiva, die in letzter Zeit an Schwung gewonnen hat, die hohe Korruption. Also das sind, glaube ich, die Faktoren, die eher relevant sind.
Ich wollte ohnehin zu den Umverteilungen fragen, nämlich zu den Attacken auf die Privatunternehmer. Zu Beginn des Krieges war es interessanterweise so, dass die Regierung und der Kreml ungemein liberal geworden sind, weil sie gemerkt haben, dass ihnen die Privatfirmen am ehesten die Wirtschaft retten, die ja damals tatsächlich vor dem Kollabieren stand. Und tatsächlich haben sie es auch mit diesen Lockerungen, die es da gab, ganz gut hingekriegt, sehr gut sogar. Und inzwischen ist der Staat wieder restriktiver geworden, beziehungsweise bürokratischer geworden und natürlich unberechenbarer geworden. Es war so, dass beispielsweise im vergangenen Jahr 2025 haben sich die Enteignungen und Besitzumverteilungen tatsächlich gegenüber den Vorjahren vervielfacht. Und ich habe da gesprochen mit der Moskau-Ökonomin Natalia Subarevich. Sie hat mir zu Beginn des Jahres gesagt, wir wissen ja, dass es mit den Eigentumsrechten in Russland immer schon im Argen lag. Aber sie sagt wörtlich, das, was jetzt passiert, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also hier langt der Staat schon zu und verteilt dann um, offenbar natürlich auch Richtung loyaler Leute hin. Und ich zitiere nochmal Subarevich, sie sagt, das Budget hat nur wenig dann von diesen Umverteilungen. Also ist da auch ein neuer Höhepunkt von Rechtsunsicherheit hier geschaffen mit diesen Attacken auf Unternehmen?
Ich glaube ja. Also Sie haben recht, Sie haben richtig gesagt, also diese Rechtssicherheit, das war schon immer ein Thema in Russland natürlich. Aber in letzter Zeit ist es schlimmer geworden und das hat auch seine Gründe. Also einer der Gründe aus meiner Sicht ist, dass es gibt jetzt mehr Vorwände, die man verwenden könnte, um die Leute zu enteignen. Ja? Zum Beispiel die Domodedowo, ja, das ist einer von drei großen Flughäfen neben Moskau, ja, neben Vnukovo und Sheremetyevo. Domodedowo war ein privater Flughafen und wurde enteignet, im Wesentlichen unter dem Vorwand, wenn ich mich richtig erinnere, dass der Eigentümer oder Miteigentümer eine doppelte Staatsbürgerschaft hatte. Ja, zum Beispiel das heißt überhaupt in diesem Klima, wo sich das Land in einem Krieg befindet, auch mit einem so geopolitischen Konflikt mit vielen anderen Ländern, mit Europa und mit den USA und so weiter, überhaupt in diesem Klima sind solche Faktoren oder haben plötzlich solche Faktoren plötzlich an Bedeutung gewonnen. Ja? So doppelte Staatsbürgerschaft. Ich glaube, noch vor 10 Jahren wäre es kein Thema gewesen. Ja?
Weil ohnehin die meisten eine haben. Ne? In der Elite zumindest.
Ja, ich meine, natürlich, das wird auch selektiv verwendet. Das ist ja auch ganz klar. Ja? Das ist nicht alle, sagen wir so, nicht alle, die doppelte Staatsbürger sind, bekommen Probleme, ja? Um es milder auszudrücken. Aber zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein Thema, ja. Dann gibt es nach wie vor diesen Vorwand, dass zum Beispiel Fehler bei der Privatisierung, bei der ursprünglichen Privatisierung, die in den 90er Jahren begangen wurden, ja. Das ist natürlich nichts Neues, ja. Aber es sind immer wieder solche Geschichten. Also es werden die alten Schachteln sozusagen geöffnet aus den 90er Jahren und plötzlich kommt man darauf, dass da sind irgendwelche Fehler passiert. Ja? Jetzt kommt man 30 Jahre später darauf. Ja? Das ist nichts Neues, aber das kommt noch dazu. Ja? Das heißt, es gibt so verschiedene Vorwände, unter denen das passiert, diese Umverteilung passiert. Und da muss man, glaube ich, schon zwischen zwei verschiedenen Dingen unterscheiden. Das eine ist wirklich eine Verstaatlichung. Das heißt, ein privates Unternehmen wird verstaatlicht und bleibt im staatlichen Eigentum. Ja, und zum Beispiel bei den Rüstungsbetrieben ist es oft so, dass sie ja auch staatlich bleiben, was irgendwie auch verständlich ist, zumindest. Ja. Und das andere, das ist eine reine Umverteilung von einem privaten Eigentümer zum anderen. Ja. Und dann natürlich, da kommen meistens auch die Leute mit sehr guten Verbindungen zum Kreml in den Genuss von diesen Deals und müssen meistens auch nicht sehr viel dafür zahlen. Ja, weil diese, also dem Staat gelingt es relativ leicht, die Aktiva zu beschlagnahmen, aber dann sie wieder zu verkaufen, ist eine andere Geschichte. Ja, das ist meistens schwieriger und meistens, wie die Frau Zubarewitsch richtig sagt, also das Budget bekommt auch nicht viel Geld dafür. Dafür profitieren aber diese Leute, die mit guten Verbindungen.
Also es geht von Illoyalen zu Loyalen sehr oft. Der erste Fall war übrigens der größte Autoimporteur, der russische Rolf. Das war Anfang 2024, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Der wurde auch sozusagen enteignet und dann Loyaleren zugeschanzt. Weil wir schon bei der Unsicherheit sind, das ist ein weitaus größeres Problem, als man sich das wahrscheinlich hier vorstellen kann. Wir haben jetzt gesagt, also die Enteignungen als solche, aber da gibt es einen ganzen Bottich von Unsicherheiten. Also wenn man hier mit Experten redet, und deswegen hätte ich es gern mit Ihnen auch besprochen, das ist, manche sagen, es fehlt inzwischen das Vertrauen in die Zukunft. Nämlich aufgrund der genannten Unsicherheiten, dann weiß man nicht, wie ist eigentlich der weitere Kriegsverlauf. Hier gibt es de facto null Hinweise, null Perspektiven. Das nächste, was mit dem Zusammenhang ist, und das steht momentan im Raum, gibt es möglicherweise im Herbst nach den Parlamentswahlen eine Mobilmachung. Eine gab es ja bereits Ende 2022, die völlig nach hinten losging in Russland und tatsächlich auch im Kreml Schock ausgelöst hat, weil so viele, bis zu 1 Million junger Männer ausgewandert ist. Und jetzt steht das wieder im Raum, weil man natürlich nicht vorankommt in der Ukraine. Und ich habe jetzt gesehen, der aktuelle Geschäftsklima-Index im Juli zeigt an, dass das Geschäftsklima so schlecht ist wie der niedrigste Wert seit Mai 2022, kurz nach Kriegsbeginn. Also hier haben wir einiges, was in diese Richtung deutet, dass man keine Planungssicherheit mehr hat. Sehe ich das richtig?
Also Sie haben mehrere Faktoren angesprochen, ja, und da kommen mehrere Sachen zusammen. Das eine ist wirklich eine rein wirtschaftliche so Konjunkturflaut, die hat mit hohen Zinsen zu tun, mit geringer Bereitschaft zu konsumieren und mit solchen Sachen. Das andere, das ist wirklich der weitere Kriegsverlauf. Ja, das ist momentan wirklich, es ist nicht ganz klar, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln werden, weil der Präsident Putin hat immer gesagt, also er hat immer betont, also Russland besteht darauf, zumindest den ganzen Donbass zu erobern, ja, inklusive dieser 20% oder 15% von Donetsk, vom Gebiet Donetsk, die noch unter ukrainischer Kontrolle stehen, ja. Obwohl es Anzeichen gibt, dass die russische Armee sehr langsam vorankommt, ja, wurden diese geringen oder diese bescheidenen Erfolge vor allem durch diese ukrainischen Drohnenangriffe überschattet. Ja, medial, würde ich sagen. Und auch natürlich die viele Leute in Russland, die sind diesen Angriffen direkt ausgesetzt. Sie sehen das, also das betrifft die Raffinerien, sie haben dann, es gibt Treibstoffmängel, die Angriffe auf Wildberries betrifft auch sehr viele Leute im Moment, oder wird wahrscheinlich sehr viele Leute betreffen. Das heißt, aufgrund dieser neuen Entwicklungen ist das Vertrauen daran, dass Russland auf jeden Fall diesen Krieg gewinnen wird, nicht vielleicht so offensichtlich wie früher. Ja? Gleichzeitig haben wir gesehen, in der öffentlichen Meinung gibt es eine steigende Unterstützung von einer Fortsetzung des Krieges. Ja, das haben wir gesehen, zum Beispiel laut Levada Zentrum, das ist ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut. Warum ich sage unabhängiges? Sie haben zum Beispiel auch dieses Schild vom russischen Justizministerium bekommen als ausländischer Agent. Ja, Sie haben das und das haben auch sehr viele kritische Journalisten und Politiker im Exil und auch Künstler bekommen. Ja. Das sind keine Freunde des Regimes, auf jeden Fall kann man sagen. Deswegen sage ich unabhängig. Ja. Und auch sie sind zum Schluss gekommen, dass die Unterstützung für eine Fortsetzung des Krieges in den letzten Monaten gestiegen ist. Von, glaube ich, 24% im März auf mittlerweile 29%. Ja, das ist weniger als die Hälfte, aber das ist doch ein relativ bedeutender Zuwachs. Ja. Und gleichzeitig ist die Popularität vom Präsidenten Putin gesunken. Ja, das heißt, ich würde so interpretieren, dass sehr viele Leute schieben die Schuld für die heutige Lage, für die ukrainischen Drohnenangriffe, für den sehr langsamen Fortschritt der russischen Armee im Donbass auf die Regierung und auf Präsidenten Putin. Ja. Aber das heißt, sie möchten eigentlich mehr Erfolge auf dem Schlachtfeld sehen. Ja. Und das könnte eigentlich die russische Regierung dazu veranlassen, die Lage zu eskalieren. Ja, das kann durchaus sein. Das heißt, es ist momentan alles unklar, in welche Richtung das sich drehen wird. Mobilmachung natürlich, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, ist eine Möglichkeit. Man darf nicht vergessen, dass in Russland ist die Lage ganz anders als in der Ukraine. In der Ukraine gab es eine Mobilmachung praktisch vom ersten Tag des Krieges. Ja, ununterbrochen. Ja. In Russland gab es nur eine kurze Zeit, was Sie angesprochen haben, im September 22. Damals gab es wirklich Niederlagen im Charkow-Gebiet und so weiter. Da mussten die Russen wirklich ziemlich große Flächen, die bereits eroberten Flächen, zurückverlassen. Aber das war eine relativ kurzfristige Phase. Ja. Seitdem hat die Regierung immer versucht, eine Mobilmachung zu vermeiden, weil sie so unpopulär ist. Aber ob es wirklich ohne Mobilmachung geht, diesen Krieg zu gewinnen, das ist eine große Frage. Ja, das kann ich als Ökonom nicht wirklich beantworten.
Ich hätte noch gern ganz kurz zwei Aspekte besprochen, die immer wieder genannt werden als Belastungen für die russische Wirtschaft und als einer der Hauptfaktoren, warum sie im Moment so schlecht dasteht. Das eine sind diese Internetsperren, die im Frühjahr eingeführt wurden, Frühjahr 2026, und für die mobile mobiles Internet. Und hier gibt es ganz viele Berichte, wo man im Alltag diese Einschränkungen spürt und natürlich auch bei den Betrieben. Inzwischen gibt es Erhebungen oder beziehungsweise auch Prognosen der russischen Telekommunikationsanbieter, dass es in manchen Regionen des Landes die Nutzung des mobilen Internets um 40% zurückgegangen sei und dass man landesweit damit rechnet, dass es um 10% 2026 zurückgeht. Was hier im Westen wenig bekannt ist, meines Erachtens, dass die russische Wirtschaft doch sehr digitalisiert ist und in vielen Bereichen überhaupt nicht rückständig, wie das wahrscheinlich so gemeinhin gedacht wird. Jetzt hätte ich Sie als Ökonom gern gefragt, kurz, dass wir es streifen nur, wie sehr sind diese Sperren, die ja politisch motiviert sind, hauptsächlich politisch motiviert sind, wie sehr können die oder bremsen inzwischen die Wirtschaft zusätzlich ab?
Also Sie haben recht, die russische Wirtschaft ist wirklich ziemlich stark digitalisiert. Ja, es werden auch zum Beispiel, also das Internet wird auch verwendet, bei Zahlungen. Ja. Also Sie haben gesagt, diese Internetsperren wurden politisch motiviert. Natürlich der Vorwand wiederum, ich verwende dieses Wort Vorwand immer wieder heute. Der Vorwand war Sicherheitsbedenken. Ja, es hieß, mobiles Internet muss man abschalten, um den ukrainischen Drohnen das Leben schwer zu machen, mehr oder weniger. Ja. Das erklärt immer noch nicht, warum zum Beispiel mobiles Internet im fernen Osten abgeschaltet wurde, wo es keine ukrainischen Drohnen gibt, aber gut. Das Gleiche betrifft zum Beispiel auch die Messenger-Dienste und die sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel WhatsApp oder Telegram, die wurden auch offiziell abgeblockt. Ja. Zum Beispiel bei Telegram war der Vorwand, dass der Telegram wird auch von der ukrainischen Seite verwendet, ja, wenn man über Telegram kommuniziert. Ja, das sind, ich glaube, das sind doch EFO-Wände in erster Linie. De facto geht es darum, einfach auch den Zugang zu alternativen Informationsquellen zu beschränken. Ja, das heißt, das sind vor allem so die Sicherheitsdienste, die russischen Geheimdienste, die dahinter stehen. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen das haben wird? Ja, es kann natürlich sein, dass die ganz einfach diese fortgeschrittenen Möglichkeiten, die Internet zu nutzen, zum Beispiel zu bezahlen oder zum Beispiel um online einzukaufen, dass sie dann weitgehend oder zumindest teilweise verlassen werden und dass die, also der konventionelle Sektor an Bedeutung gewinnt. Ja, dass mehr Leute gehen dann wirklich in Geschäfte oder ich weiß nicht, mehr Leute werden dann vielleicht Bargeld verwenden. Ja, es gab schon solche Meldungen, dass zum Beispiel die Popularität von Bargeld gestiegen ist, was auch kein Wunder ist, ja. Weil wenn du nicht über Internet zahlen kannst, dann gibt es Alternative und so konventionellere Methoden. Ob das wirklich eine große Auswirkung auf die Wirtschaft haben wird, also zumindest mittel- bis langfristig, das würde ich vielleicht bezweifeln. Ja. Aber kurzfristig natürlich, jede Unterbrechung vom Zahlungsverkehr, das ist natürlich mit Kosten verbunden.
Und deinen letzten Aspekt. Diese Woche, vergangene Woche, hat die EU ein neues Sanktionspaket verabschiedet, nämlich das 21. Hier wurde der Preisdeckel für Öl belassen, wenn ich richtig sehe. Und gleichzeitig wurden aber beim Flüssiggas-Import oder beziehungsweise Weiterverkauf in Drittländer Lockerungen vorgenommen. Ein Analyst hat gesagt, bei diesem Sanktionspaket ist es interessanter, darauf zu schauen, welche Ausnahmen man gemacht hat, als was wirklich an neuen Sanktionen eingeführt worden ist. Jetzt ist es so, dass die Sanktionen, die bereits seit 2022 bestehen oder die Verschärfungen, die sukzessive dazukamen, natürlich ihre Wirkung auch sukzessive entfalten. Gerade was den Technologietransfer betrifft, die Hochtechnologie kommt nicht mehr so leicht nach Russland oder nur über Umwegen oder aus China. Und Sie haben selber, glaube ich, relativ früh den Begriff geprägt, dass Sanktionen ein langfristiges Gift sind, ja. Und andererseits muss man sagen, jetzt die neuen Pakete, dieses 21. Paket bereits, nehmen Sie das ökonomisch ernst oder sehen Sie hier im Grunde genommen keinen Effekt mehr?
Eine kleine Anmerkung, also der Begriff war ein schleichendes Gift, ja. Aber ja. Und der zweite Begriff war, der mir auch zugeschrieben wird, das ist Primitivisierung.
Also ich der russischen Wirtschaft.
Genau, Primitivisierung der russischen Wirtschaft als Folge der Sanktionen, vor allem als Folge der Handelssanktionen.
Sie sagen, wird Ihnen zugeschrieben, Sie haben es ja selber gesagt. Ne?
Ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen und weiterverwendet. Ach, aber so. Jetzt okay. steht dieser Begriff irgendwie mit meinem Namen zusammen. Egal, jedenfalls zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, dieses Paket an sich wird keinen großen Unterschied haben, weil zum Beispiel dieses Einfrieren vom Preisdeckel für russisches Öl, das an die Drittländer verkauft wird, glaube ich nicht, dass es wirklich besonders relevant ist, weil dieses Deckel hat nie wirklich eine Rolle gespielt, war nie bindend. Ja, also russisches Öl, also Russland hat es immer geschafft, Öl an Indien und an China vor allem zu höheren Preisen zu verkaufen als dieses Deckel. Ja, dieses Deckel war früher $60 pro Fass, jetzt sind es 44 oder circa $44 pro Fass. Ja. Es kann auch, die EU kann auch entscheiden, dass es null ist. Ich glaube, das wird keine Rolle spielen. Ne? Beim Flüssiggas, das ist, also ich würde wahrscheinlich mit der Formulierung von diesem Experten, die Sie erwähnt haben, einverstanden sein. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel diese Erlaubnis, dass das russische Flüssiggas, dass das russische LNG weiter transportiert werden darf, zumindest für die Verträge, die also im Rahmen der Verträge, die vor 22 abgeschlossen wurden. Das ist gute Nachricht aus russischer Sicht, glaube ich, ja, und auch aus griechischer Sicht, wie wir bereits wissen. Alles andere, ja, es gibt auch zum Beispiel sehr viele Banken, die neu dazugekommen sind, die neu auf die Sanktionsliste gesetzt wurden. Aber de facto wurden viele von denen schon den Sanktionen ausgesetzt, dadurch, dass die SWIFT, dass dieses Zahlungsabwicklungssystem mit denen nicht zu tun, mit denen nicht kooperieren wollte und so weiter und so weiter. Also ich glaube nicht, dass dieses Paket wirklich sehr viel Unterschied ausmacht, aber die Pakete, also die ersten 5-6 Pakete, die abgeschlossen wurden, noch die verabschiedet wurden im Jahre 2022, ich glaube, die entfalten langsam ihre Richtung. Ja? Und ich habe immer gesagt, und ich glaube, ich bleibe auch bei dieser Einschätzung, vor allem sind es die Handelssanktionen, die wirklich der russischen Wirtschaft langfristig am meisten schaden werden. Ja? Das sind so die Zugang zu Technologien, zu westlichen Technologien, Zugang zu den Hightech-Gütern. Das sind so die Bereiche, wo man dann also die Auswirkungen dieser Sanktionen zunehmend spürt. Ja, weil natürlich diese Effekte, die kumulieren sich über die Zeit. Ja, und China kann nicht überall wirklich einen Ausgleich schaffen. Ja, in vielen Bereichen ja, aber nicht überall. Ja, ich glaube, das sind vor allem diese ersten Sanktionspakete, die nach wie vor die größere Rolle spielen.
Und China schenkt das Russland auch nicht. Also man weiß, dass China natürlich, wenn schon hier Technologietransfer stattfindet, es sich teuer abkaufen lässt.
Ja.
Ja, wir sind damit am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich kündige an, dass wir jetzt auch sukzessive in den Urlaub gehen und erst Ende August mit einer Folge zurückkommen. Bis dahin auch Ihnen einen schönen Sommer, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Herr Astorf, auch Ihnen einen schönen Sommer. Danke fürs Dabeisein.
Bitte gerne.
Und heute noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.